Attention. Das ist die Big Show auf sportradio360.de. Der feuchtfröhliche Sportwanderzirkus, der jede noch so tiefgelegte Latte problemlos unterläuft. Wir schenken nur Süßgetränke aus ökologisch zweifelhaften Behältnissen aus. Wir haben nur die billigsten Schokomarzipankugeln dem Wolferl zum Andenken im Programm. Und wir finden wie kaum jemand anderer Gefallen am gepflegten Name-Dropping.
Hey, I'm Jeannie Bouchard.
Hier ist Nick Heidfeld.
Hier ist Sven Hörnerwald.
Hallo, mein Name ist Harald Schmidt.
Hi, hier ist Markus Kuhn von den New York Giants.
Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt.
Hallo, hier ist Verena Seiler.
Hallo, hier ist Fabian Hambüchen.
And you're listening to Sports Radio 360.
Die Big Show, live aus den David-Alaba-Studios in München. Jetzt.
Das ist die Big Show 777, Sportradio 360. Achtung, größte Monologgefahr. Ich versuche es kurz zu halten. Ist das jetzt was Besonderes in der Geschichte? 777, Schnapszahl halt, okay. 333, erinnere ich mich. Da gab es noch die David Alaba Studios. Da wurde geladen in die David Alaba Studios mit sehr vielen Leuten. Ich glaube, die 333, da haben wir unseren Senftest abgeschlossen. Viele Jahre vergangen seitdem. Schmieder war damals in München. So viele Leute bei mir zu Hause. Robin hat aufgegrillt. Es war sehr schön. Es ist immer noch schön, aber die Zeiten haben sich ein kleines bisschen geändert. Also diese Live-Aufnahmen, ja, jetzt gerade in der aktuellen Sendung wieder, weil ich bei den US Open bin. Ich sitze gerade bei meinem Kumpel. Es regnet. Es fährt permanent ein Zug vorbei. Das wird man dann in manchen Teilen auch hören. Andere Teile in der Big Show 777, wie halt sonst auch andere Ausgaben aufgenommen im Hotelzimmer in Manhattan, wo auch was gebrummt hat im Hintergrund. Also unsere liederliche Tonqualität ist uns seit März 2011 nicht abhanden gekommen. Wir arbeiten dran, dass es auch so bleibt, aber manchmal ist es dann doch ganz toll. Wie gesagt, kurze Monologgefahr, aber an dieser Stelle danke an alle, die immer dabei sind. Egal, wann man sie anruft. Und natürlich, dann heißt halt diese Woche nicht sorry, aber im Großen und Ganzen sind alle dabei, die man fragt. Klar, mit manchen Leuten habe ich mich zerstritten. Wahrscheinlich zum Großteil meine Schuld und die hört man dann halt nicht mehr. Aber dafür sind wieder ein paar neue dazugekommen. Und der Stamm, das ist schon ein guter. Sagt es weiter, ist mein Appell. Sagt es weiter an Leute, die nicht wissen, dass es die Big Show gibt von Sportradio 360. Auch wenn ich manchmal ein bisschen wirr moderiere, so wie heute auch wieder, in manchen Teilen, aber es macht ja immer noch Spaß. Und ich möchte Schluss vom Monolog jetzt nicht vergessen, dass in der Zeit, abgesehen davon, wie gesagt, dass uns aus anderen Gründen ein paar Gäste abhanden gekommen sind, schon nochmal traurig darauf hinweisen, dass gerade im letzten Jahr, letzten eineinhalb Jahren, zwei unserer Stammgäste halt auch gestorben sind. Das eine ist Coach Alfred Tatar, den ich, war es ein halbes Jahr vor seinem Tod in München, natürlich wieder nichts ahnend nochmal gesehen habe. Da hat ein Kumpel von mir ein Buch für den Coach besorgt. Das habe ich dem Fredel gegeben und ja, sind auseinandergegangen, so als ob wir uns in drei, vier Wochen wiedersehen würden, wenn ich mal in Wien bin, dass wir uns hinsetzen auf einen Kaffee. Nein, in meinem Fall ein Kakao, weil ich bin kein Kaffeetrinker. Den Fredel habe ich leider danach nicht mehr wiedergesehen. Und was immer noch ganz furchtbar schmerzt, ist der Verlust von Günther, die Legende. Ich denke sehr oft an den Günther, der große Bruder, den ich nie hatte, jemand, der bei jedem Scheiß dabei war, unter anderem auch, und das war kein Scheiß, bei unserem Senftest, aber auch im Stadion an der Schleißheimer Straße. Es ist ein Jammer. Und vom Günther konnte ich mich auch nicht verabschieden in irgendeiner Art und Weise, weil ich es eben auch nicht fucking wusste. Heiko, der auch in dieser Sendung dabei sein wird, hat Günther noch getroffen beim Super Bowl im vergangenen Jahr. Hat er auch keine Ahnung. Und 3 Monate später heißt es dann, der Günther ist gestorben. Furchtbar. Jo. Big Show 777. Pickepacke, volles Programm. Ah ja, das wollte ich noch sagen. Es gab ja auch kritische Stimmen, sicherlich auch zu Recht, über diese Aufteilung der Big Show. Aber je länger wir das machen, umso besser finde ich es. Gerne auch Feedback für mich selber auch, weil ich da flexibel bin, wie ich die Show zusammenbauen kann. Und es ist halt einfach auch so, die Leute, die schon ewig dabei sind, für die war das gelernt. Da kommt halt dann in 3 Stunden 12 Stück. Aber jemand, der sich vielleicht mal da kurz reinhören möchte und der sieht dann, was, die dauert 3 Stunden 12, diese Big Show, na, das ist mir dann doch too much. Habe ich es ein bisschen aufportioniert und jetzt, ich stelle auch fest, die Big Shows sind deutlich länger geworden, insgesamt. Ob sie besser geworden sind, weiß ich nicht, aber länger geworden. Und jetzt bei dieser, unter Anführungszeichen, Jubiläumsausgabe sind es auch wieder 4 Teile geworden, die insgesamt mehr als 4 Stunden ausmachen, unter unterschiedlichen Umständen aufgenommen. Der Fußballteil, mit dem wir beginnen, Tim Brockmeier, Nationalmannschaftsbegleiter für die ARD, der hier Tennis covert bei den US Open, Heiko Oldörp, der bei der WM dabei war, und Sebastian Kaiser von der Bild-Zeitung. Wir plaudern über Fußball. Kaiser war ganz erstaunt, dass es nur über Fußball was zu reden gibt. Er hätte natürlich auch noch andere Themen auf der Palette gehabt. Dann aufgenommen aus dem Pressezentrum der US Open, Schalte nach London zu Sven Heist. Sven, alle 2 Wochen mittlerweile gelernt, freue mich immer, wenn er dabei ist. Druckreif, was Sven hier immer uns anbietet. Und vielleicht wird es eines Tages das große Buch von Sportradar 360 geben und dann könnten wir eigentlich alle Beiträge von Sven hier 1:1 unredigiert bringen. Und dann noch, den ersten Teil schließt ab, Klaus Bellstedt zum 3. Mal Hockey-WM und diesmal eben mit dem Blick auf die Weltmeister, die Hockey-Weltmeister bei den Männern. Teil 2 geht los mit Fußball, wieder Klaus aufgenommen aus dem Hotelzimmer. Teil 2 Fußball Österreich aufgenommen aus dem Pressezentrum der US Open mit Martin Konrad und mit Lukas Zara. Danach Basketball-WM der Frauen. Heiko sei Dank haben wir Irina Knepp kennengelernt, die selbst früher Basketball gespielt hat und für den NDR diese Basketball-WM in Berlin begleiten wird. Und dann, was bin ich froh, dass ich Tom Heberlein mal gefragt habe, wer kümmert sich denn beim SED um den Radsport? Und Tom mir sagt, ja, Christoph Leuchtenberg, schreib den ruhig mal an. Und Leuchte ist einfach fantastisch. Mit Leuchte kann man über alles sprechen. Ich reduziere ihn immer auf Radsport und Leichtathletik. Es ist dann heute es ist Leichtathletik und Radsport, über die wir auch heute plaudern, Leuchte und ich, das ist der letzte Teil des 2. großen Teils. Weiter geht es im Text. Männer der ersten Stunde, Andreas Renner ja schon 2005 dabei, als wir damals noch hießen, der Fan, Sportradio im Internet. Da war Renners, Michael Leopold, Michael Körner, Wolfi Fuß und Markus Krawinkel. Das waren die 5 und natürlich der Anchorman Markus Gaub, das waren die 6, die dabei waren. Renners ist immer noch dabei geblieben. Gaupi auch, Körni auch, im Moment im Urlaub, Grüße. Und Andreas Renner und Nicolas Martin. Nicolas ist dann sehr früh in der 2. Phase, ab 2011 dazugekommen zum Football. Jetzt geht es hier zunächst um den europäischen Football, dann um die NFL. Und dann sind wir beim Motorsport, ich weiß gar nicht, seit wann Stefan de Vos Heinrich am Start ist, aber auch schon sehr, sehr lange, genauso wie Stefan Ehlen. Aber in diesem großen 3. Teil ist zunächst mal eben Eddie Mielke, auch schon seit Jahren dabei, Eddie und The Voice über den aktuellen Motorsport. Und dann gibt es nochmal einen Cut vor dem großen 4. Teil. Da kommt dann Stefan Ehlen dazu zu Formel 1 und dem anstehenden Wochenende in Monza. Danach sind wir wieder live im National Tennis Center in New York. Simon Graf, der fantastische Simon Graf vom Tagesanzeiger, war dabei bei der Aufnahme von Roger Federer in die International Tennis Hall of Fame. Heiko kommt auch dazu, weil der kennt dieses Gebäude, und hinten raus noch, ja, auch jemand, one of our very favorites, der Davis Cup Kapitän Michael Kohlmann zum aktuellen Tennis. Aber bevor wir jetzt loslegen, natürlich auch der Dank an alle unsere 12 Hörer, die uns ja auch unterstützen seit Jahren. Sei es mental, sei es aber auch finanziell. Ab und zu haben wir einen Sponsor, habt ihr gemerkt im Frühjahr. Jetzt haben wir gerade wieder keinen. Ich sage ganz offen, ich hätte nichts dagegen, wenn wieder welche kommen. Freue mich über eure Unterstützung. Aber danke, dass ihr so lange dabei wart. Auch da wird sicherlich eine Fluktuation gegeben haben über die Jahre. Und noch einmal der Hinweis, wenn es euch gefällt, sagt es weiter. Wenn es euch nicht gefällt, schreibt mir eine Mail, steilpass@sportradio360.de, und sagt mir, was euch nicht gefällt. Big Show 777, jetzt geht's endlich los. Was habe ich da wieder gelabert? Herrschaft, wir beginnen die Big Show 777 im Schatten des Arthur Ashe Stadiums, was heute gut ist, weil es regnet. Heiko Oldorp ist dabei, Sebastian Kaiser von der Bild und Tim Brockmeier, der aus seinem Türmchen zu uns runtergekommen ist. Und die erste Frage, Tim, großer Eintracht Frankfurt-Fan, die kann nur sein: Antonio Rüdiger ist aus der Fußballnationalmannschaft zurückgetreten. Tim, was macht das mit dir?
Hast du gerade gesagt, Eintracht Frankfurt-Fan? Das sind alles ganz neutrale Journalisten.
Das ist wahr, ja.
Ich bin total überrascht gewesen, ehrlich gesagt. Weil ich dachte, jetzt mit Jürgen Klopp, dem neuen Bundestrainer, ist auch für Antonio Rüdiger nochmal irgendwie so ein Anfang. Vielleicht gab es ein Gespräch, vielleicht scheint das nicht so ganz zu matchen, keine Ahnung. Aber ich war wirklich überrascht. Ich habe ja erst nur eine Meldung aus Spanien, die war da noch nicht verifiziert. Dachte ich, naja, komm, spanische Medien werden sich irgendwas ausgedacht haben. Aber nee, es ist bestätigt. Finde ich schon heavy.
Was, Heiko, verliert die deutsche Fußballnationalmannschaft?
Ich habe mich gerade gefragt, als ich euch zugehört habe, ja, wird man ihn eigentlich vermissen? Also was hat er zuletzt gebracht? Ich war ja beim Deutschen aus in Boston, beim WM aus gegen Paraguay. Ich kann dir gar nicht mal sagen, stand er auf dem Platz? Nee,
ich glaube auch nicht. Ne?
Also von daher, Antonio, wenn ich an Antonio Rüdiger denke, dann denke ich ganz sicherlich nicht an die letzten paar Jahre. Ich weiß gar nicht, wann er zuletzt mal so wirklich wichtig war, also Leistungsträger war. 24 war er noch, ne? Aber ja, irgendwie, vielleicht liegt es auch daran, dass ich weit weg wohne. Denke eher so an negative Schlagzeilen eigentlich. Bei ihm. Aber gut, wir wollen ja auch immer Typen haben, ne? Und nicht nur immer so glattgebürstete. Aber wenn du mich jetzt nach den Top 3 Szenen in der Karriere des Antonio Rüdiger im deutschen Nationaltrikot fragen würdest, könnte ich dir keine einzige sagen.
Moment, es gab ja eine Ausholbewegung von Sebastian Kaiser. War die bezogen auf Antonio Rüdiger oder Top 3 Szenen im deutschen Nationalteam?
Na, im Top 3 Nationalteam war es nicht. Also, aber war das nicht der die Flasche geworfen hat nach dem Trainer? Das war bei Real Madrid und nach dem Schiedsrichter. Und Top 3 Szene fällt mir ein, WM 2022, wo er dann in einer Arroganz neben dem Japaner, glaube ich, war es, hersprintet. Und am Ende haben wir, glaube ich, gegen die verloren oder so. Ja. Wo er da 1-2, wo er dann so gegen die irgendwie dumm läuft. Oder, also das war auch eine ganz komische Szene, die damals viral ging. Aber ich bin ja so Statistik-Fan. Also ich glaube, die 16 Länderspiele, die ihm, oder diese 14 Länderspiele sind, 86 hat er, wie Kahn und Breme, die 14 Länderspiele, die ihm zu den 100 noch fehlen, die hat er, glaube ich, schon gemacht. Und wenn ich er wäre, aber wahrscheinlich ist er kein Statistik-Fan, also die 100 ist ja immer so eine magische Zahl. Es gibt viele, die sie gern gemacht hätten, Jürgen Kreu oder Michael Ballack, der mit 2 Länderspielen gescheitert ist an den 100, der das Angebot aber, glaube ich, abgelehnt hat, die 100 noch voll zu machen. Wie gesagt, ich verstehe es jetzt auch nicht, bin auch überrascht. Ich glaube jetzt nicht, dass wir so viele Innenverteidiger haben, sodass er jetzt die Nummer 7 oder 8 wäre. Ich glaube, der wird immer noch zu den besten 3-4 gehören. Also den. Ich bin ja kein Fan von Schlotterbeck, der gefühlt in jedem zweiten Länderspiel einen Elfmeter verursacht und auch sonst nicht so dolle dasteht, wie wir jetzt gegen Paraguay, glaube ich, auch gesehen haben, bei dem Gegentor war Schlotterbeck. Da war er schon raus, ne? Aber irgendein Spiel war da auch, wo er noch gespielt hatte, demzufolge, wo er da auch nicht gut war. Also ich bin kein Fan von Schlotterbeck. Und deswegen wundere ich mich da echt. Jetzt kommt ihm dann wahrscheinlich ein Bissek von Inter Mailand. Ähnlich groß, stark, Schrank, Typ Schrank. Würde ich mir wünschen. Aber wie gesagt, Rüdiger hat mich jetzt auch völlig überrascht.
Hatte der nicht diese unglaubliche Rettungsszene, wo war das? EM24, die so ikonisch aufgenommen wurde aus der Kamera, im Netz, im Tor?
Ja.
War das 24? Also ich bin jetzt auch von seinen Aktionen kein Freund, aber wie du sagst, wie viele Verteidiger auf diesem Top-Niveau mit dieser Erfahrung auch international haben wir? Also da fallen mir nicht so viele ein. Insofern glaube ich schon, dass er fehlen wird hier und da, auch mit seiner Art in der Kabine. Aber wir werden sehen. Ich glaube, wir werden es wissen.
Sind denn diese 100 Länderspiele, wir erinnern uns, Franz Beckenbauer hatte, glaube ich, 103. Und über ganz, ganz viele Jahre war das die Marke, an die keiner rankommt. Dann Lothar Matthäus 150. Diego Maradona mit 231 zurückgetreten, jetzt auch, weiß ich nicht mehr. Ist das ein bisschen beliebig geworden? Ist das ein bisschen beliebig geworden, diese 100 Länderspiele, weil es halt einfach so viel mehr Länderspiele gibt als früher?
Also als Sebastian gerade sagte, das ist eine magische Marke, also eine Mauer, ich finde, das war sie mal, weil mittlerweile, also jetzt auch im Zuge der WM habe ich mal nachgeguckt, Messi hat mehr als 200 Länderspiele, Ronaldo hat er schon 250, irgendwie sowas, also auch wenn du jetzt siehst, irgendwann war es im Frühjahr, Tim weiß vielleicht besser als Nationalmannschaftsreporter, da hieß es, Joshua Kimmich, sein 100. Länderspiel, dachte ich. Aber wie gesagt, ich beobachte das alles auf 5000 Meter Entfernung. 100 Länderspiele, da denke ich natürlich auch an Beckenbauer und so. Und da denke ich, wofür steht ein Joshua Kimmich eigentlich in der Nationalmannschaft? 100 Länderspiele? Also, nee, das ist natürlich nicht geschenkt. Du kriegst kein einziges Länderspiel. Ich meine, kein einziger von uns hat ein Länderspiel, aber ich finde, das ist nicht mehr diese unerreichbare Schallmauer, die nur ganz, ganz wenige und ganz herausragende erreichen, wenn sie wirklich 5 Weltmeisterschaften spielen oder so. Also für mich ja auf jeden Fall nicht mehr.
Es gab mal ein Buch, das erschien Anfang der Mitte der 90er. Das hieß Der Club der Hunderter.
Das war ein sehr dünnes Buch.
Das war ein Heftchen.
Im Gegensatz zu heute ein mega dünnes Buch, lass das 200 Seiten gehabt haben. Das war auch jetzt kein A4, das war eher A5-Format. Und ich kann mich noch erinnern an eine FUBO-Sonderausgabe, die DDR-Fußballzeitung. Die hatten dann in einer Sonderausgabe Mitte der 80er hinten drinne auch, da ist Hans-Jürgen Dörner 1985, hat sein 100. Länderspiel gemacht und hatten dann praktisch einen Artikel da über ihn und hatten dann so einen Statistikkasten eingeblendet mit dem Club der Hunderter. Das waren, ich weiß gar nicht, ob es 10 Mann waren.
Wahrscheinlich
nicht. Ja. Achim Streich, 102. Achim Streich hat 102. Und das war dann Wahnsinn, dass, wenn man das heute sieht, das stimmt, es scheint ein bisschen, beliebig möchte ich nicht sagen, aber die Grenzen sind verschwommen. Also das 100. Länderspiel, wahrscheinlich muss man jetzt mittlerweile sagen, das 200. ist dann irgendwie, weil das haben wirklich nur 3-4 Leute erreicht. 100, müsste man echt mal gucken, wie viele Leute auf der Welt haben 100 Länderspiele.
Es wird vor allen Dingen mittlerweile alles so absurd gehypt. Also ja, dann kriegst du da eine besondere Jacke vom DFB oder ein Badge. Jetzt hat die Bundesliga eingeführt, wenn du zum ersten Mal in der Bundesliga auf dem Platz stehst, kriegst du auch ein Badge am Ärmel. Und dann kriegst du am Ende noch ein Badge, wenn du zum ersten Mal, keine Ahnung, was weiß ich, auf den Zaun geklettert bist. Also ich finde, diese Art und Weise, damit umzugehen, ist mittlerweile so aufgeblasen geworden, dass man wirklich manchmal denkt, nee Leute, das ist zu viel. Also
ja, genau.
Ja, aber ich finde es schon schön. Ich bin da auch so ein Sammler von Memorabilia oder wie das heißt da. Ne? Und die Nationalspieler bekommen ja, ich weiß nicht, ob du so ein Ding schon mal gesehen hast, die bekommen ja für jedes Länderspiel eine Medaille. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein Matthäus 150 Medaillen in seinem Schrank liegen hat, also er braucht da schon ein eigenes Abteil nur für diese...
Hier die Ehefrau,
Teil,
ne?
Ja.
Ich sag mal, die stehen irgendwo auf dem Flohmarkt und verkaufen die halt gerade. Ne? Kennen wir ja die Geschichte.
Ich finde sowas schön, also das ist deswegen.
Aber ich weiß gar nicht, gibt es denn heute, weil es wirklich spielt ja nicht jeder, bis er 40 ist oder so, ne? Gibt es heute mehr Länderspiele generell pro Jahr als früher? Hast du da vielleicht eine Zahl?
Eine Zahl habe ich nicht, aber na klar, mit Nations League und so weiter, das ist ja verrückt geworden. Das ist ja ein Teil der Diskussion, dieser Überbelastung der Spieler, weil ständig irgendwas ist, weil sie gar nicht mehr wissen, wo sie die ganzen Spiele hinquetschen sollen. Jetzt machen sie eine extra lange Länderspielpause, zum ersten Mal überhaupt 2 Wochen, 4 Spiele, damit sie das auch noch irgendwie schaffen. Also das, na klar sind das mehr geworden, also es ist auch leichter zu erreichen.
Absolut. Und ja, mir fällt so ein, früher Früher war ja wirklich nach dem DFB-Pokalfinale war die Saison zu Ende. Ja. Jetzt hast du ja, dann sind immer noch zwei Länderspiele, ne? Ob es Quali ist oder nicht.
Und irgendwelche Cups, die es früher auch nie gab, ne? Den Cup und Conference Cup und keine Ahnung. Also,
was erwartet der Nationalmannschaftsreporter Tim Brockmeier? Also ich glaube, nicht weniger als ein Wunder vom ersten Kader von Jürgen Klopp. Dann wer wird, Sebastian hat gerade einen Namen genannt, den habe ich noch nie gehört. Irgendwelche jungen Menschen, die dann plötzlich im Kader sein werden.
Jan-Aurel Bissek, ja, Tresoldi, so einer der vielen Namen, die genannt werden. Ich bin ehrlicherweise, muss sagen, sehr skeptisch. Also ich war auch kein Freund dieser Verpflichtung. Ich war extrem kein Freund der ersten PK von Herrn Klopp. Hab mich sehr gewundert, dass er so gefeiert wurde, obwohl er gefühlt im zweiten Satz erstmal die Medien komplett zerteilt hat, nachdem er eine Woche vorher noch genau auf der Seite stand und dazu beigetragen hat, dass er überhaupt jetzt da an dem Platz ist, wo er ist, mit seiner doch
Tim gerade noch sagte, ne? Ja. Nachdem er eine Woche vorher noch da ist.
Also insofern bin ich mal gespannt und ich kann mir jetzt ehrlicherweise nicht vorstellen, dass der Kollege Nagelsmann, sein Vorgänger, mit den ganzen Mitarbeitern, die er hatte und dem Team, hinter dem Team und dem riesigen Staff jetzt so viele extrem gute Nationalspieler übersehen hat, die Klopp jetzt plötzlich entdeckt und die uns jetzt wieder zurück in die Weltspitze schießen. Also ich bin gespannt. Natürlich muss er was machen, er muss personell was ändern, damit auch irgendwie der Unterschied sichtbar wird, aber dass er da jetzt plötzlich eine Weltauswahl zusammensteckt, von der wir noch nie was gehört haben, mit deutschen Pässen, da, mal schauen.
Da kann er auch nicht einen Rechtsverteidiger aus dem Hut zaubern. So, also, wen soll er denn nehmen? Ja. Wenn Nagelsmann einen gehabt hätte, hätte er den mitgenommen. So, also da bin ich mal gespannt, wen er dann auf die Position stellt. Ihm kann nur so eine Erleuchtung kommen, wie jetzt Kompanie bei Bayern, der einen Brown verpflichtet, den nie einer auf einer 10er-Position verortet hatte und auf einmal
Moment.
Spielt er da auf der 10 bei Bayern und spielt überragend und von links hinten spricht kein Mensch mehr, wo er bei, ich weiß noch, als ich habe das Spiel gesehen, weil ich da im Stadion war, wo er letztes Jahr mit Eintracht Frankfurt war, hat bei RB Leipzig da 6 Dinger gefangen, wo ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, was will dieser Mann in der Nationalmannschaft? Und da war er ja schon, hat er irgendwie schon ein, zwei Länderspiele gehabt, wo ich sage, Gottes Willen, also bei aller Liebe.
Bist du froh, dass der Sportskamerad Brown nicht mehr in Frankfurt spielt, sondern beim FC Bayern München? Nein!
Nee, überhaupt nicht. Also erstens mal ist ein richtig guter Junge, einer der wenigen, die, mit dem man sich normal unterhalten kann. Ich glaube schon, dass er eine sehr, sehr hohe Qualität hat, sonst hätten die Bayern ihn nicht geholt. Und die steigt natürlich, je besser die Jungs außenrum sind. Ja, er hat halt letztes Jahr in einer sehr schwierigen Mannschaft, in einem sehr schwierigen Umfeld, Stichwort Riera und Co.
Hat man trotzdem gehen lassen?
Ja, ich glaube, die Entscheidung war richtig. Und der Topmüller, der auch ein super Typ ist, aber offensichtlich ein Problem damit hat, mal auf den Tisch zu hauen und eine Mannschaft wirklich Disziplin beizubringen. Die waren an einem Punkt, wo jeder gemacht hat, was er wollte. Sowohl in der Kabine als auch hinter dem Team. Und das funktioniert dann eben im Profisport nicht. Und deswegen war es wohl richtig. Der Nachfolger war der Fehler. Aber nochmal zu Brown, der hat in einem sehr schwierigen Jahr trotzdem einigermaßen gut performt und das heißt ja schon was. Und er hat in der Jugend schon relativ oft zumindest auf der 8 gespielt. Deswegen ist das gar nicht von so ungefähr, dass er auch mal in die Zentrale zieht. Das hat er am Ende bei der Eintracht auch gemacht, dass er natürlich, da hat Sebastian recht, dass er plötzlich ein Zehner ist. Das ist schon sehr überraschend, dass er dann auch noch da so gut performt. Das hat mich auch überrascht, aber das zeigt natürlich, dass die Bayern schon sehr wohl gesehen haben, dass der was kann.
Aber es zeigt auch, Heiko, wenn du in einer guten Mannschaft spielst, dann wächst du selber auch, kannst du, wenn du ein bisschen was kannst, kannst du plötzlich mehr in einer guten Mannschaft, fast egal, wer Sportler.
Weiß ich nicht, ich habe nur Fußball gespielt, nie in einer guten Mannschaft.
Deswegen.
Ja, aber ich meine, na klar.
Du hättest Antonio Rüdiger vor dir gehabt, ja, in der Innenverteidigung. Ja. Dass du ein geiler Keeper gewesen wärst.
Na, Moment. Johnny Otten habe ich ja als Libero damals noch gehabt, ein paar Jahre. Bei uns, der kann man das schon mal. Nee, aber klar ist natürlich, wenn du bei Bayern spielst, Frankfurt war ja nur auch schon zumindest ein guter Kader, heißt aber natürlich, wenn die Harmonie da irgendwie, wenn die Mannschaft zerstritten ist, bringt das auch nichts. Aber ich glaube, der Brown hat wie viele Trainingseinheiten jetzt bei Bayern hinter sich? 30 zusammen. Also da müssen wir nicht drüber reden, was du da für Mit- und Gegenspieler hast. Damit wächst du natürlich. So, ist doch klar, wenn du das jeden Samstag hast und nicht nur, jeden Tag und nicht nur jeden Samstag auf dem Spielfeld. Und er ist ja auch noch jung, er ist ja noch hoffentlich ein Schwamm, der viel aufsaugt und der da nicht hinkommt, breitbeinig und sagt, ich bin Nene Brown, was wollt ihr mir denn? Ich mache euch besser, aber ihr mich nicht. Also von daher, gut, klar.
Was mich bei Eintracht Frankfurt irritiert, und ich fange mit dir an, Sebastian, weil du kennst ihn ja auch,
ist, dass da plötzlich eine Diskussion um Markus Krösche ist, der dem Verein ziemlich viel Kohle gebracht hat. Jetzt ist Adi Hütter zurückgekehrt. Adi Hütter wird nach dem ersten Spiel gefragt, wie das Verhältnis ist, sagt, er möchte nichts dazu sagen. Und da denke ich mir, wie kann das sein, wenn ein Sportchef, Sportdirektor einen Coach holt, mit dem er offenbar kein Verhältnis hat? War das in Leipzig auch schon so?
Also mich hat das auch gewundert, dass dieses Verhältnis nicht stimmt, weil, wie du sagst, du hast alles schon beantwortet jetzt. Er hat ihn geholt und ich merke in einem Gespräch sofort, wenn es nicht funktioniert. Also wenn ich mit dem nicht klarkomme, dann gehe ich zum nächsten Oberen dann und sage, pass auf, der Hütter, wenn du den haben willst, nimm ihn, ich komme mit dem nicht klar. Markus Krösche hat genug Geld, der ist auf diesen Job Eintracht Frankfurt nicht angewiesen.
Warum hat er genug Geld?
Ja, weil er gut verdient hat in Leipzig. Okay. Also der hat nicht als Fußballer, aber in seiner Leipzig, er war bei RB Leipzig Manager. Also bei aller Liebe und bei Eintracht Frankfurt würde er auch nicht einen Vertrag aus dem Armenhaus unterschrieben haben. Also deswegen glaube ich, Krösche ist frei in seiner Entscheidung zu sagen, so und so ist es. Und ich habe jetzt bei Eintracht Frankfurt keinen Einblick. Ich weiß jetzt nicht, wie tief oder wie viel allein Entscheidungsmacht da Krösche hat, zu sagen, das und das will ich. In Leipzig war das nicht so. Da musste schon Minzlaff diesen hier machen. Ich nicke mit dem Kopf, um zu sagen, das und das machen wir oder das und das können wir machen. Und mit Krösche fing das im Grunde genommen schon an, dass Leipzig diese Ralf-Rangnick-DNA völlig abgegeben hat. Also ich war kein Freund von Krösche in Leipzig, weil dieses ganze Holen von unbekannten Menschen, die dann aber sowas von eingeschlagen haben, dass die ganze Welt gefragt hat, wo kommen die denn her? Warum haben wir die nicht entdeckt? So wie es andere mit Bissek zum Beispiel sagen, wo dann Uwe Rösler mal gesagt hat, ich bin froh, dass er noch bei mir spielt, dass die noch keiner gesehen hat, damals in Dänemark, glaube ich, oder Norwegen, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und das sind alles so Geschichten und es kann, weiß Tim vielleicht besser, kann sein, dass das in Frankfurt jetzt auch so ist, dass da ihm zu viele Leute reinquatschen, weil sie nicht einfach mehr Macht als er haben und sagen, du nimmst jetzt aber den Hütter. Ob du mit dem klarkommst oder nicht, ist nicht mein Problem. Kann sein, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber es wundert mich, dass das nach ein paar Spielen dann schon auf einmal in so einer Diskussion endet. Wir haben heute den 1. September. Ich habe jetzt irgendwo auch gelesen, 1. September ist er schon weg am 1. September. Und alles total kurios. Also,
was ist da los, Tim?
Ganz viel von dem, was Sebastian gemutmaßt hat, tatsächlich. Also es geht damit los, dass Krösche bis dato in diesen sportlichen Dingen Alleinherrscher war bei der Eintracht. Er konnte wirklich entscheiden, was er wollte. Natürlich begünstigt dadurch, dass er extrem gute Transfers gemacht hat. Also wir erinnern uns an die ganzen Namen, Ekitike, Marmoush, diese Millionenverkäufe. Das hat ihm eine Macht beschert in Frankfurt, die es so vorher nicht gab und die er auch genossen hat. Und weswegen er auch ganz oft durchaus attraktive Angebote, die er hatte, ausgeschlagen hat, weil er wusste, wenn ich irgendwo zu einem Club nach England gehe, da ist ein Investor, der mir reinredet, oder wenn ich dahin gehe, ist der mir reinredet, und in Frankfurt kann ich machen und sagen und tun, was ich will. Das hat sich nach der letzten Saison, wo er halt einige falsche Entscheidungen getroffen hat, geändert. Und das fing an mit der Entscheidung Adi Hütter. Das war nicht sein Nummer-1-Kandidat. Er wollte den eigentlich nicht haben. Er hat einen anderen auf dem Zettel. Der Verein, also die Vereinsspitze, hat ihn dazu, sagen wir mal, überreden müssen, weil sie unbedingt einen haben wollten, einen Coach, der die DNA von Eintracht Frankfurt kennt, der die Abläufe in Frankfurt kennt, der die Fansituation in Frankfurt kennt, weil sie nach Riera so verunsichert waren, dass sie jemanden haben wollten, wo sie wussten, was sie bekommen. Und das war Adi Hütter, der war da auf dem Markt. Und das hat Krösche schon mal nicht so gepasst und deswegen ist er ein bisschen beleidigt geworden. Bloß dazu jetzt die Situation, dass natürlich jeder sich fragt, was macht der auf diesem Transfermarkt? Es ist seit Ende der letzten Saison klar, was passieren muss, und es ist fast nichts passiert in die Richtung. Und dann kriegt er intern Druck auch von Adi Hütter, der sich eben, ne, der genug Erfahrung und Standing hat, um zu sagen, Leute, so mit diesem Kader, ich bin am Ende der den Kopf hinhält, das geht so nicht. Also es gibt durchaus, sagen wir mal, Differenzen, die sind noch nicht so groß, wie teilweise berichtet wird, und dass es jetzt heißt, sobald das Transferfenster geschlossen ist, ist er weg. Aber es deutet vieles darauf hin, dass er seinen Vertrag bis 28, ist er glaube ich, 27, 28, ich weiß gar nicht, dass er den nicht erfüllen wird, dass er möglicherweise in diesem Jahr noch geht.
Lass uns schließen mit einem kurzen Roundup des ersten Spieltags in der Fußball-Bundesliga. Heiko, ich beginne mit dir. Ich weiß, die Liebe für den 1. FC Köln, sie glüht nicht mehr so wie noch vor 50 Jahren. Aber dennoch, 3-2 gegen Hoffenheim, zweimal in Rückstand gewesen. Ich meine, sag mal, wenn du noch so ein glühender FC-Anhänger wärst, du könntest, glaube ich, happy heimgefahren sein.
Ich bin zum Hergefahren als zur Tennisanlage am Samstag. Gehört, ja, ich hab genau die AD, auf der AD Sportschau App habe ich es gehört und da fiel das 0-1 und das war so, ja okay, Hoffenheim, ne? Klar, Start ist mit einer Heimniederlage, muss dann nach Stuttgart. Oh, dann bist du schon mal Start mit zwei Niederlagen. Ich muss sagen, ich verfolge alles aus der Ferne. Ich habe von diesem Tai Stalinga noch nie gehört, der da die beiden Tore gemacht hat. Schön, dass er getroffen hat. Ich habe auch leider, weil die ESPN hat die Bundesliga-Übertragungsrechte nicht mehr, ich habe nichts gesehen.
Fandango, kostenlos. Ich habe es rausgefunden. Fandango for free. Heißt übrigens auch was für die Auslandsvermarkter der Bundesliga, dass sie jetzt völlig umsonst du in den USA sämtliche Erstligaspiele bekommst.
Ah, okay. Gut. Danke dafür. Deshalb, ich habe noch nicht mal die Tore gesehen. Ich habe nur vernommen, Marvin Schwebe hat einen Elfmeter gehalten. Und natürlich, in Köln ist die Stimmung immer gut und das ist ein super Start. Und jetzt sage ich sogar, vielleicht ist
Europa Real Cup?
Nee. Aber beim Tabellenletzten in Stuttgart, vielleicht ist da sogar ein Punkt drin. Und dann haben wir das nächste Heimspiel und ja, also nee, es ist toll, aber klar, also ich bin jetzt da nicht hier, wie du dich erinnern kannst, nackt ums AFS-Stadion gerannt, als die dann 3-2 gewonnen hatten.
Also du kriegst Heiko raus aus Köln, aber den Kölner Fan nicht raus aus Heiko. So schaut's aus. Sebastian, lass mich ganz kurz RB Leipzig ansprechen. 3-0, wir haben schon beide gesagt, jetzt kriegen sie noch ein Gegentor in der Nachspielzeit, das dann aberkannt wurde. 3-0 gegen Gladbach, Rocco Reitz schießt ein Tor. Ich habe keine Ahnung, wie gut die Mannschaft ist.
Ich war überrascht, dass die so gut schon performt haben. Ich bin kein Freund von der Diskussion gewesen um De Michelis als Trainer. Der ist mit Mallorca abgestiegen und so. Das hat mich alles nicht interessiert, weil der ist im März gekommen. Es war nicht seine Mannschaft. Er hat gegen Real Madrid gewonnen. Ist er abgestiegen? Mein Gott, ist halt passiert dann. Kompanie ist, glaube ich, auch als Abstiegstrainer zu Bayern gekommen, wenn ich mich jetzt nicht ganz so sehr täusche. redet davon noch einer bei Kompanie? So, und deswegen, die Diskussion habe ich nie aufgemacht. Mir ging es wirklich nur um die Sachen, die natürlich schon längst bevor De Michelis gekommen sind, im Gange waren. Man wusste, wer schlecht ist. Man wusste, wer eventuell ein potenzieller Neuzugang ist. Und da muss ich sagen, Rocco Reitz hätte ich auch verpflichtet. Das war für mich ein Riesentransfer, der da relativ zeitig ja auch bekannt wurde, der ja auch schon mit Gladbach in Leipzig gespielt hat, als bekannt war, dass er nach Leipzig geht, als das schon offiziell war. Das fand ich einen tollen Transfer, weil ich den, da sind wir wieder beim Thema Nationalmannschaft. Das ist zum Beispiel für mich ein Kandidat, der im nächsten halben Jahr, wenn er gut performt, bei Jürgen Klopp landen wird, bin ich mir sicher. Und dann jetzt die Rückkehr in Kunku. Glaube ich, der hat schon mal funktioniert. Es gab auch Gegenbeispiele, die funktioniert haben und dann bei der Rückkehr Timo Werner nicht mehr funktioniert haben. Ich bin von Kunku überzeugt, hat gleich das Tor von Rocco Reitz übrigens vorbereitet. Also ich glaube schon, dass das ein guter Transfer ist. Und mit diesen beiden Dingen glaube ich, dass die Mannschaft gut aufgestellt ist. Heute ist dazu gekommen der Guica, den sie von Chelsea London geholt haben. Der ist jetzt perfekt, glaube ich auch. Wenn der einschlägt, muss man halt gucken. Schauen wir mal, kann ich überhaupt nicht einschätzen. So, dann sind sie ein Rohrkrepierer wie Konrad Harder, der wohl, was man so hört, auch drohte Unruhe zu machen in der Bank, in der Kabine, wenn er nur auf der Bank sitzt. Den sind sie noch losgeworden. Noch nicht alle losgeworden, aber der Tag hat ja noch ein paar Stunden. Vielleicht werden sie noch die eine oder andere los. Also ich denke, dass man mit dem Transferfenster, was sie jetzt ordentlich weit aufgestoßen haben, sowohl was reinkommen, also auch was rausgehen anbetrifft, gut gefahren sind. Schade ist natürlich Diomante, muss man sagen. Ne, also dieses, da sieht man immer wieder dieses hohen heiligen Versprechen im Dezember, Oliver Minzlaff, ich würde dringend empfehlen, egal was geboten wird, dass man ihn behält. Letztendlich ist Oliver Minzlaff derjenige, der sagt, so, ich nicke wieder oder nein, ich schüttle mit dem Kopf. Der bleibt auch bei 140 Millionen Angebot. Also ich glaube, den hätte man behalten sollen, aber letztendlich bei der Summe war auch klar und das war auch im Dezember klar, wenn der für richtig Asche verkauft werden kann, wird der verkauft. Und bei richtig Asche rede ich nicht von 100 Millionen, das war klar, dass Leipzig das nicht macht, aber jetzt bei maximal möglichen 140 Millionen, dann Gott geb's.
Ich hätte gerne noch eine Zwischenfrage zu Nkunku. Ich meine, der geht vor 3 Jahren weg, weil Leipzig halt das Sprungbrett ist oder zu klein geworden für ihn ist. Chelsea war das damals, ne?
Ja.
Will da durchstarten, klappt nicht. Dann war er zuletzt in Mailand, klappt auch nicht. Und jetzt ist er zurück. Wahrscheinlich gut für Leipzig. Weiß nicht, ob das bei den Leipziger Fans Freude auslöst oder so. Ich glaube,
Standing Ovations bei der
Ich glaube, in Bremen ist die Freude noch ein bisschen anders bei Füller, aber der ist ja auch da, hat ja schon öfter da gespielt, Niklas Füllkrug. Aber was sagt das über ihn aus? Kommt er zurück als Gescheiterter? Ich weiß nicht, wie alt er ist. Ist das jetzt seine allerletzte Chance? Weil ich finde, also wenn du gehst und sagst, also ich gehe jetzt in die Premier League und dann nach 3 Jahren bist du genau wieder da, weil es in der Premier League nicht geklappt hat und auch in Italien nicht und jetzt spielst du wieder bei RB Leipzig.
Er hatte auch andere Angebote gehabt. Er wollte unbedingt nach Leipzig zurück, hat sich gegen noch mehr Geld entschieden. Und weil er auch weiß für sich, er ist in Leipzig gut gewesen, er war Torschützenkönig. Der Bundesliga, das weiß halt gar keiner mehr.
Ja, mit 16.
Mit 16 Toren, das weiß gar keiner mehr heute.
Was war eigentlich mit
und,
dem Lewandowski war schon weg oder Kane noch nicht da?
Ja, irgendwie war das ganz komisch. Und deswegen, ich glaube, es ist eine Chance für ihn. Und die Leipziger interessiert nicht, ob der in Mailand oder in London gescheitert ist. Die sagen,
okay.
Alles super, ja, ja. Die Fans auch sagen, alles super.
Alle 20.
Woldemar ist jetzt auch eine Diskussion. Für den ist nun mal der englische Fußball nichts, was man im Übrigen auch vorher schon wusste. Also das wundert mich nicht, dass der da in Newcastle nur auf der Bank sitzt und versauert. Da glaube ich auch, wenn der zurückkommt, ob nach Leipzig, was in der Diskussion war, oder Dortmund oder wer auch immer den haben wollte, wenn der jetzt heute noch wechseln sollte, finde ich auch, dass die Bundesliga viel besser zu ihm passt. Und das ist bei Nkunku, glaube ich, auch so. Ich glaube nicht, dass der so scheitern wird bei seiner Rückkehr, wie Timo Werner bei seiner Rückkehr gescheitert ist. Da hat er auch die Kiste nicht mehr getroffen. Deswegen glaube ich, auf den Gedanken bin ich überhaupt nicht gekommen, dass der als Gescheiterter zurückkehrt. Glaube ich nicht. Also den Eindruck habe ich für mich zumindest nicht. Hat er nicht geklappt, sowohl da nicht als auch da nicht. Ist halt so.
Wenn jemand noch nie gescheitert ist, ist Tim Brockmeier, abschließende Frage.
Was ist los mit dir?
3-1. Und ich weiß, dass Sebastian Kaiser diesem 3-1 der Eintracht bei Union Berlin durchaus wohlwollend gegenübergestanden ist, aber es ist dann doch nur ein 3-3 geworden und das wird die Stimmung, ja, ich meine, wenn du sagst, du fährst Union Berlin, machst einen Punkt, davor ist okay, finde ich. Nach dem Spielverlauf muss man sagen, ist überhaupt nicht okay. Was sagst du?
Nee, also am Anfang haben sich alle gefreut, dass diese Hütter-Fußball schon zu sehen war, ne? Hohe Intensität, hohes Pressing, hohe Ballgewinne und dann schnelles Umschalten, das hat schon erstaunlich gut funktioniert. Aber ich fand es erschütternd, dass man ganz viel von dem gesehen hat, was in der letzten Saison auch da war, was man eigentlich loswerden wollte. Dass du unter Druck zusammenbrichst, dass du dann, wenn du erstmal wieder ein Gegentor kassierst, dass keiner da ist, der diese Mannschaft zusammenscheißt und sagt, Leute, ja, wir müssen jetzt dagegenhalten, wir dürfen sie jetzt hier nicht komplett hinten reindrücken lassen. Und dann kriegst du ein 3-3 gegen Union, bei allem Respekt, aber wenn du gesehen hast, was sie noch für Chancen hatten, das ist gegen andere Mannschaften, sind das halt dann auch 5 oder 6 Gegentore. Das sind wieder 3 Gegentore, nachdem du letzte Saison diese teilweise schlechteste Abwehr der Liga hattest und vor allem auch in Europa. Also da ist noch viel Arbeit und deswegen ist es umso unverständlicher, dass auf dem Transfermarkt bisher fast gar nichts mehr gemacht wurde. Ja, okay, also Bolo aus einer ganz schlechten Verhandlungsposition raus, dann doch plötzlich gesagt, ach, jetzt ist uns eingefallen, nachdem ein Jahr schon alle wissen, dass Kauer Santos möglicherweise nicht der Richtige ist, jetzt ist uns plötzlich eingefallen, wir brauchen doch eine neue Nummer 1, 2 Wochen vor Ende des Transferfensters. Dann war seit Ende letzten Saison klar, du brauchst einen Verteidiger, du brauchst Außenverteidiger, nichts passiert, du brauchst einen Stürmer, weil Burkhardt auch immer mal wieder anfällig ist, nichts passiert. Das ist auch deswegen auch natürlich die große Kritik an Frösche. Also das wird eine schwere Saison. Es ist nicht so, dass die Eintracht automatisch irgendwie international spielt, was sie eigentlich vom Finanziellen her müsste. Denn die haben ganz schön geblutet, die haben viele Fehler gemacht, die andere auch gemacht haben im Erfolg. Zu teurer Kader hinterm Kader, zu teurer Vorstand. Und das fällt ihnen jetzt richtig auf die Füße und noch ein Jahr ohne internationales Geschäft. Bin ich mal gespannt. Da sind wir irgendwann bei Zeiten, die Gladbach gerade so langsam irgendwie ein bisschen hinter sich hat. Ein Wort übrigens noch, wollte ich sagen, unbedingt, weil ich habe letzte Saison das letzte Spiel von Elversberg, den Aufstieg kommentieren dürfen im Saarland. Und mir war so klar, dass Mannschaften wie Leverkusen oder andere da richtig verkacken, weil das ist wirklich Kreisliga-Feeling at its best. Und da kommt jede, und ich befürchte, eben Leipzig-Kandidat, kommt eine Mannschaft hin und sagt, um Gottes Willen, ja, da sind die Kabinen, da sind irgendwelche Container, da hast du keine gescheite Dusche, da regnet's rein, da ist eine Baustelle, da fährst du 100 Jahre über die Landstraße, stehst im Stau, bis du überhaupt da bist. Da haben die schon von vornherein keinen Bock und das hast du so gesehen bei diesem Spiel gegen Leverkusen. Ich habe das sehr gefeiert. Also die SV Elversberg, kleinste Dorf der Bundesliga ever,
Respekt, gut gemacht, genau.
Excellent stuff. Big Show 777. Danke Tim, danke Sebastian. Da Heiko hören wir später noch mit Simon Graf.
Hallo, mein Name ist Harald Schmidt und Sie hören Sportradio 360.
Herrschaften, es ist die Big Show 777 und wenn jemand gestern bis zum Ende von Alexander Zverev durchgehalten hat, dann war es Fragezeichen Sven Heist.
Da kam mir die Zeitverschiebung nach London entgegen. Das ist nur 5 Stunden nach New York statt 6 aus Deutschland.
Ja, also Sven, ganz großer Tennis-Fan, sicherlich auch Experte, weil wenn sich Sven um etwas kümmert, dann ausgiebig. Wir wollen selbstredend über die Champions League, über die Premier League sprechen, über die Champions League ein bisschen später. Und jetzt nicht jeden Artikel nacherzählen, den der Sven für die Süddeutsche Zeitung schreibt, aber große Geschichte von dir wieder einmal. Und es war keine gute Geschichte, also die Geschichte war gut, aber der Anlass war kein guter. Tottenham, über Jahre dafür gescholten, keinen Cent zu viel auszugeben, schmeißt die Kohle links und rechts beim Fenster raus und es funktioniert doch nicht. Ist das nach 2 Spieltagen endgültig schon jetzt hier so zu bezeugen oder gibt es noch Hoffnung für die Fans der Spurs?
Ich glaube, es war eine kleine Erinnerung daran, dass man sehr vorsichtig sein muss, wenn man die Geschäftsführung von seinen Vorgängern übernimmt. Denn ich glaube, dass die aktuellen Bosse von Tottenham mit dem Anspruch angetreten sind, dass sie das wesentlich besser können als der langjährige Vorstandsvorsitzende Daniel Levy. Die Ausgaben aktuell zeigen, dass es halt dann doch nicht ganz so einfach ist. Denn ich glaube, man hatte sehr wohl die Ambition zu sagen, wenn wir da ein bisschen großzügiger an die Sache herangehen und ein paar etablierte Premier League-Spieler kaufen, dann geht es auf einmal wieder nach oben. Dem ist dann nicht so, weil dann die Materie doch sehr viel komplexer ist. Die Hoffnung der Spurs besteht natürlich darin, dass die Qualität der Spieler, die sie geholt haben, natürlich unweigerlich vorhanden ist. Aber Qualität hatten sie in den vergangenen Jahren auch, aber das hat halt als Mannschaft nie richtig zusammengepasst. Was natürlich auch ein bisschen mit dem Verein als solches zusammenhing, der nie so eine richtige Stabilität hatte, gerade aufgrund dieses großen Führungswechsels im Umfeld, aufgrund des riesigen Anspruchs und auch ein bisschen dahingehend, dass dieser Verein einfach extrem wohlhabend ist. Der Standort London spricht schon für sich selbst. Dann haben sie ein komplett modernes Trainingsgelände, ein neues Stadion. Alles ist vom absolut Feinsten, entsprechend auch die Verträge. Und das lädt natürlich auch ein bisschen zu Bequemlichkeit an. Zumal der Anspruch der Spurs natürlich nie so war wie von den anderen Vereinen. Natürlich möchte man oben stehen, aber so diese ganz großen Ziele, große Titel gewinnen zu müssen, die waren in diesem Verein ja nie so richtig vorhanden, weil das ja immer so ein bisschen auch Levy damals nachgesagt worden ist, dass er mehr auf die wirtschaftlichen Zahlen achtet als auf die sportlichen Erfolge. All das hat halt zu einer Mischung geführt, die sehr ungut ist und aus dieser Verein ausbrechen muss. Das versuchen sie momentan mit Geld. Ich würde allerdings mal behaupten, dass es da noch ein bisschen mehr benötigen würde als nur das Kapital.
Wir wissen ja, dass die TV-Verträge in England deutlich besser dotiert sind als eigentlich überall auf der Welt, aber für mich hat die ganze Geschichte angefangen, als Roman Abramovich Chelsea übernommen hat. Dann wurden plötzlich Spieler, die gut waren, aber nicht sehr gut, zu irren Preisen irgendwo hin transferiert, nämlich zu Chelsea. Weil alle wussten, okay, der Abramovich, dem ist es jetzt Wurst, wenn es ein bisschen mehr kostet. Ist es mittlerweile so, dass jeder Premier League Club eigentlich overpaid für Spieler, die gar nicht so gut sind, wie das Preisschild aussagt?
Wenn du dir aktuell diese Transferperiode angeguckt hast, da hat England 4,08 Milliarden Euro ausgegeben für neue Spieler. 20 Vereine wohlgemerkt. Das ist ja eine geradezu absurde Summe. Und natürlich manifestiert die in gewisser Weise, wie groß diese Kluft geworden ist zwischen England und den anderen europäischen Spitzenligen. Denn wenn wir Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich nehmen, dann kommen alle Vereine dort nicht mal annähernd auf die Summe, die England ausgegeben hat. So, und das ist natürlich in gewisser Weise Fluch und Segen zugleich. Der Vorteil für die Engländer besteht natürlich darin, dass sie natürlich einfach einen erheblichen Wettbewerbsvorteil haben. Die Problematik ist allerdings, dass der Qualitätsunterschied zwischen dem Fußball auf der Insel und in Kontinentaleuropa mittlerweile so groß geworden ist, dass sich die englischen Clubs schwer tun, Spieler aus Europa zu verpflichten, die dann sofort als Verstärkung in der Premier League gelten. Und das hat dieses Transferfenster aktuell gezeigt. Denn wenn du anguckst, die 10 teuersten Deals in diesem Sommer, davon sind 7 allein untereinander von Premier League-Wahlen ausgemacht worden. So viel wie noch nie. Das hat es vorher noch nie gegeben. Da gab es sicherlich mal den einen oder anderen Deal innerhalb Englands. Aber in der Regel haben die englischen Vereine eher in Kontinentaleuropa eingekauft, weil die Preise billiger waren als bei der direkten Konkurrenz, die ja nicht zum Verkaufen gezwungen war. Das hat sich mittlerweile aufgrund der sportlichen Thematik geändert. Insofern wird das interessant sein zu beobachten, denn der Markt an Spielern, aus dem die englischen Spitzenklub wählen können, ist wesentlich kleiner geworden, aufgrund dessen, dass einfach die sportliche Kluft massiv zugenommen hat in den vergangenen Jahren.
Gilt das auch als Pass pro Toto für einen vielleicht wieder deutschen Nationalspieler, für Leon Goretzka, der zu Aston Villa gekommen ist? Ich weiß nicht, wie viel Goretzka davor trainiert hat. Er hat, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, bislang noch nicht gespielt für Villa. Ist der gerade so an der Schwelle, der Goretzka, der ja in Deutschland, egal wo, auch bei Bayern wäre er wahrscheinlich noch ein Spitzenspieler gewesen. Ist Goretzka in der jetzigen Verfassung überhaupt unter Anführungszeichen gut genug für Aston Villa, die zwar schlecht gestartet sind, aber eigentlich eine sehr gute Mannschaft sind?
Um das in Erfahrung zu bringen, hätte ich mal einen Besuch beim VfL Bochum einlegen müssen in den vergangenen Wochen. Da hat sich ja Leon Goretzka offenbar mit einem Privattrainer individuell fit gehalten. Grundsätzlich, glaube ich, passt der Spielertyp Goretzka natürlich nach England, weil er sich ja sehr über seine Physis und seine Dynamik definiert und natürlich einfach grundsätzlich eine hohe Aktivität und Intensität in seinem Spiel hat. Allerdings, wie du sagst, kann ich mir das schwer vorstellen, wie das funktionieren soll, nachdem er bei der WM ja kaum zum Einsatz gekommen ist und danach ja jetzt überhaupt gar kein Mannschaftstraining über mehrere Wochen absolviert hat. Jetzt kommt er zu Aston Villa, die natürlich dringend ihn benötigen im Mittelfeld, weil sie erhebliche Abgänge haben. Aber du musst das ja erstmal stemmen, diese 90 Minuten. Und zwar nicht nur 90 Minuten am Wochenende, sondern 3 Tage später wieder in der Champions League. Aston Villa hat ja ein massives Programm, zumindest mal bis Ende Januar zu bewerkstelligen. Insofern wird das spannend sein, in welcher physischen Verfassung Goretzka sich befindet. Und wenn er noch nicht das Niveau seiner Mitspieler hat, wie lange es womöglich benötigt, um auf eben ein Level zu gelangen, in dem er seiner Mannschaft wirklich helfen kann. Vielleicht hilft ihm diese längere Länderspielphase Anfang Oktober, wenn er vielleicht dadurch mehrere Wochen konstant bei Aston Villa trainieren kann, ohne dass permanent Spiele anstehen.
Jetzt warst du nicht in Bochum, aber du warst schon öfter in Birmingham. Ist das eine gute Adresse? Ist das, weil ich weiß, dass wo war nochmal Sascha Kalajdzic? War der in Wolverhampton, wo er gesagt hat, na schön ist hier nicht. Wie ist es in Birmingham zu leben und unter Una Emery Fußball zu spielen?
Ich glaube, dass Goretzka im Vergleich zu Kalajdzic weniger Zeit haben wird, sich in Birmingham rumzutreiben, weil die spielen ja jeden dritten Tag. Zumindest mal jetzt in den nächsten Monaten. Insofern glaube ich, dass Goretzka sich vor allem auf diese Champions League-Abende freut in diesem Villa Park, denn das ist akustisch natürlich vom Allerfeinsten. Er erinnert sich natürlich vor allem zurück an das 1:0 damals von Aston Villa gegen den FC Bayern vor 2 Jahren. Das war natürlich eines der absoluten Highlight-Spiele dieses Clubs. Aber klar ist natürlich auch, dass Aston Villa jetzt nun wirklich nicht die Wunschlösung von Leon Goretzka war. Denn ich glaube, wenn er da unbedingt hätte hingehen wollen, hätte dieser Deal auch schon vor ein paar Wochen über die Bühne gehen können. Denn dass Aston Villa händeringend nach neuen Spielern sucht, gerade auch im Mittelfeld, wo sie etliche Abgänge zu verzeichnen haben, das war eindeutig. Insofern sah das für mich eher so aus, als ob Leon Goretzka bis zum Schluss darauf wartet, ob nicht vielleicht doch noch einer von den absoluten Spitzenclubs bei ihm ankommt. Und das ist offensichtlich nicht passiert. Insofern schien dann am Ende Aston Villa für ihn die vermutlich sinnvollste Lösung zu sein.
Ja, also ich glaube, wir müssen nicht sammeln gehen, weil Goretzka war bei Bayern ja einer der Top-Verdiener. Aber klar, Champions League kann er spielen, das ist fantastisch. Und der William. Welcher Prinz ist dort? William, oder?
Das ist öfter
der bei William. Der Zweite. Gut, ja. Nick Woltemade, ist es fix, dass er zu Juventus mal wechselt, bis auf Weiteres, oder? Und natürlich dann sofort wieder die Stimmen, ja, Woltemade war ja nie ein Spieler für die Premier League und das war eh von vornherein klar. War das denn so klar, dass Nick Woltemade jetzt eigentlich nicht so sehr in die Premier League passt? Und jetzt heißt es wieder, ja, in Italien passt er viel besser. Schauen wir uns das mal an, würde ich zuerst sagen. Aber war das von Anfang an eine Ehe, die nicht funktionieren konnte, Woltemade und Newcastle?
Nein, die Anfänge waren ja ganz anders. Die Anfänge damals waren, dass Newcastle United dringend einen Stürmer gebraucht hat vom Typus Nick Woltemade. Insofern hat das ja auch gleich sofort funktioniert. Woltemade war gesetzt im Sturm, hat natürlich dann unmittelbar mehrere wichtige Tore erzielt, wodurch ja natürlich sich auch ein bisschen die Zuneigung der Fans und des ganzen Vereins geholt hat. Das, was es danach halt gefehlt hat, war, dass Woltemade darauf nicht aufbauen konnte. Als diese Anfangseuphorie ein bisschen verflogen war, dann geht die harte Arbeit los. Und da kommen natürlich so ein bisschen zwei Sachen zusammen. Zum einen natürlich glaube ich nicht, dass er richtig auf die Premier League vorbereitet war. Also er hat ein Jahr auf hohem Niveau in Stuttgart gespielt, aber diesen Sprung dann nach Newcastle zu schaffen, in diese Premier League mit dieser riesigen Erwartungshaltung, das ist dann einfach nicht einfach zu bewältigen. Das können wir auch an diversen anderen Spielern sehen. Und zum anderen ist natürlich auch so, dass dieser Fußball, den Eddie Howe spielen lassen wollte und jetzt auch Matthias Jaissle, nicht so richtig zu seinen Fähigkeiten passte. Das ist natürlich höchst intensiv mit einem hohen Anlaufverhalten, mit sehr viel Pressing, mit dem, dass du dich da, glaube ich, sehr in den Dienst der Mannschaft stellen musst und dass natürlich auch viele der eigenen Angriffe auf schnellen Umschaltsituationen basiert. Wenn Nick Woltemade ja, glaube ich, eher ein Spieler ist, der sich im Ballbesitz wohlfühlt, der dort seine Fähigkeiten hat, der gestalten kann, der dort mit klugen Pässen auf sich aufmerksam macht. Und diese Fähigkeiten, die hat man in Newcastle bei ihm immer gesehen. Also wenn er eingewechselt worden ist, der war dafür da, dass er mit einer genialen Idee auch ein Spiel entscheiden konnte. Insofern hätte das schon gepasst, aber allerdings war die Ausrichtung nie so richtig auf ihn zugeschnitten. Und er hat es dann, glaube ich, auch durch die Tatsache, dass er kaum mehr zum Einsatz gekommen ist, auch nicht geschafft, physisch auf das Niveau zu kommen, das benötigt wurde. Das war ein bisschen ein Teufelskreis. Je weniger du natürlich spielst, umso schwieriger fällt es dir natürlich, einen Rhythmus aufzubauen und auch eine entsprechende Fitness. Vielleicht ist Nick Woltemade im Nachhinein ein Beispiel dafür, wie groß diese Kluft eben geworden ist, dass ein absoluter Leistungsträger vom VfB Stuttgart, der in Deutschland extrem hoch gehandelt ist, sich in England schwer tut, überhaupt in so eine Mannschaft wie Newcastle zu kommen und dort regelmäßig zu spielen.
Okay. Lass uns vielleicht noch über ein, zwei Mannschaften sprechen, die wir im Laufe der Premier League-Saison möglicherweise gar nicht mehr angehen werden. Aber wer zweimal, glaube ich, Oliver Glasner bei Nottingham Forest schlägt, weckt meine Aufmerksamkeit. Auch weil ich letzte Woche mit Thomas Wagner und Toni Tomic darüber gesprochen habe, dass ich bei jenem Spiel der 60er, wo es um die Qualifikation für die Champions League gegangen ist, vor vielen, vielen hundert Jahren, war ich im Olympiastadion. Die 60er sind gegen Leeds United damals gescheitert. Leeds hat hat gegen Nottingham Forest gewonnen im Pokal und in der Premier League hat 6 Punkte. Was muss man über Leeds wissen? Ist das, es ist ja nicht dieser typische Ablegerclub von Red Bull, wie es die Vereine in New York, in Salzburg, in Leipzig, in Brasilien sind, oder doch?
Aus meiner Sicht muss man wissen, dass dieser Club vom deutschen Trainer Daniel Farke trainiert wird und Farke einen vorzüglichen Job macht. Ich glaube, er ist ja so ein bisschen in England bekannter mittlerweile als in Deutschland, so viele Jahre, wie er mittlerweile in der englischen Championship und Premier League verbracht hat. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er mal auf einer Station keinen Erfolg hatte. Alles, was er irgendwo angefangen hat, hat am Ende dann wirklich Hand und Fuß gehabt und das auch bei Leeds United, zumal die Bedingungen dort einfach enorm schwierig sind. Als er damals angefangen hat, war der Club noch unter einer anderen Eigentümerschaft als jetzt. Sprich, so dieser Investmentarm von den San Francisco 49ers ist eingestiegen in Leeds und damit eine komplett andere Kultur, in der sehr viel um Daten geht. Und dadurch hat sich dieser Club komplett von diesen Grundsätzen verabschiedet, die Daniel Farke noch gekannt hat, als er dort angefangen hat, zumal auch das Personal dann auf der Geschäftsführerebene gewechselt hat. Das war für ihn aus meiner Sicht geurteilt alles andere als einfach, denn du musst dich mit neuen Chefs auseinandersetzen und auch mit einer ganz anderen Herangehensweise. Und ich glaube nicht, dass Farke mit allem immer konform ging, was ihm da so nahegelegt worden ist. Und wenn man mal die vergangene Saison nimmt, da hattest du eher das Gefühl, dass der Verein auch darauf gedrängt hat, dass sie ihn loswerden. Also da gab es etliche Indiskretionen, die in der Hinrunde platziert worden sind und die waren immer darauf ausgelegt, dass eigentlich der Trainer getauscht werden muss. In dieser sehr schwierigen Phase hat er, glaube ich, damals eine absolut taktisch richtige Entscheidung getroffen. Er hat, glaube ich, seine Mannschaft umgestellt von Viererkette auf Dreierkette. Das hat wunderbar funktioniert und so ein bisschen hat es mich daran erinnert, dass eine Wagenburg-Mentalität rund um ihn und das Team entstanden ist mit einem enorm hohen Zusammenhalt. Und das war dann die Basis, um den Klassenerhalt zu schaffen. Und ich glaube, das hat dann jeder irgendwie mitgenommen jetzt in diese neue Saison und da sind sie einfach extrem gefestigt und ich glaube, das kann einen wirklich nur freuen für Daniel Farke, dass er jetzt irgendwie mit einem positiven Saisonstart das fortsetzen kann und irgendwie zeigt, was für ein hervorragender Trainer er ist und für ihn vielleicht auch eine persönliche Bestätigung ist, dass es das wert war, auch vielleicht den einen oder anderen interne Auseinandersetzung nicht zu scheuen und irgendwie auf sich zu nehmen dann zum Wohle des Vereins.
Korrigiere mich bitte, aber ich bringe Daniel Farke für ein paar Wochen auch mit Schalke 04 in Zusammenhang. Oder irre ich mich da?
Er war mal bei Borussia Mönchengladbach ein Jahr lang. Ach. Und hat natürlich ganz erfolgreich den SV Lippstadt und die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund damals trainiert. Aber aufgrund der blauen Kappe, die du heute trägst, sei dir das verziehen.
Okay, schneide ich nicht raus, schneide ich überhaupt nicht raus, weil meine Peinlichkeiten, die bleiben gerne drinnen. Ja, und dann der Aufsteiger, wir haben es ganz kurz angesprochen vor zwei Wochen, Hull hat zweimal gewonnen. Okay, jetzt haben sie bei Coventry gewonnen, ich weiß nicht, wie gut Coventry ist. Coventry, der prominenteste Mann, ist wahrscheinlich Frank Lampard, der Manager, aber Hull City mit einem guten Start. Ich lehne mich mal aber trotzdem so weit heraus aus dem Fenster zu sagen, Sven, das sind 6 Punkte gegen den Abstieg, die sie bis jetzt haben, oder doch nicht?
Ich glaube, das würden sie unterschreiben. Also, und vielleicht auch 6 Punkte gegen die Tatsache, dass sie früh in der Liga abgehängt werden. Denn das ist ja die Befürchtung all dieser Aufsteiger, dass der Leistungsunterschied zwischen der Championship und der Premier League einfach zu groß ist. Wenn du dir mal vergegenwärtigst, dass diese 3 Aufsteiger im Sommer zusammen 550 Millionen Euro an Ablöse für neue Spieler ausgegeben haben, da siehst du, dass die alle mehr oder weniger einen kompletten Kaderneubau vollzogen haben. Aber nicht, weil sie das wollten, sondern weil sie es müssen. Also die Mannschaft, die sie jeweils in den Championships zur Verfügung haben, die reicht einfach nicht aus und oben mitzuhalten. Deswegen sind diese Clubs wie letztes Jahr Leeds und Sunderland gezwungen, erheblich zu investieren, um überhaupt eine Chance zu haben, in der Liga zu bleiben. Und wenn du nochmal einen Vergleich zu Deutschland haben willst, diese 550 Millionen, die diese 3 Aufsteiger ausgegeben haben, das sind 70% der Gesamtablösen aller 18 Bundesligisten.
Ja, also sagen wir mal so, der SV Elversberg spielt nicht in dieser Liga. Die probieren es halt in einer Mannschaft, die sehr, sehr ähnlich ist jener, mit der sie in der zweiten Liga reüssiert haben. Und in Deutschland könnte das funktionieren. Ein Verein, ein Team, über das wir letzte Woche oder vor 2 Wochen gesprochen haben, das sicherlich öfter aufs Tableau kommt, ist da noch, das möchte ich schon noch erwähnen, der FC Chelsea, der, und ich weiß auch nicht, welchen Fehler ich gemacht habe, aber für mich Xabi Alonso, dachte ich, okay, eher der Trainer, ich gewinne lieber 7-1-0 als 1-7-0, was eigentlich für alle Trainer gelten sollte. Aber ein sehr erfrischendes 4-3 gegen Brighton. Fabian Hürzeler wird das nicht so erfrischend gefunden haben. Ich weiß nicht, hast du das live vielleicht sogar gesehen, aber macht Chelsea und Xabi Alonso jetzt schon Spaß?
Die Ergebnisse, glaube ich, machen Spaß. Die Leistungen als Zeuges weiß ich nicht so genau, denn als ich da Chelsea zu Hause gegen Brighton gesehen habe, dann standen am Ende, glaube ich, 75% Ballbesitz für Brighton. Wenn man Xabi Alonso das Ganze zugutehalten möchte, dann hat er das vielleicht geahnt und seine Mannschaft darauf ausgelegt, die Fehler auszunutzen, die irgendwo die Gäste angeboten haben. Aber ich glaube nicht, dass das seine grundsätzliche Vorstellung vom Fußball ist. Ich glaube, dass er dann schon eher an die Ballbesitzzahlen von Bayer Leverkusen ran möchte. Und da gab es dann in den ersten beiden Spielen gegen Fulham und in Brighton doch noch einiges an Nachholbedarf. Ich glaube, dass Xabi Alonso realisiert hat, dass er vorne mit seinem Angriff, also namentlich Cole Palmer, dann Morgan Rogers und João Petro, eine Reihe zusammen hat, die es so selten gibt im Weltfußball. Also wie die harmonieren, das ist schon absolut grandios und die individuelle Klasse, die vorhanden ist, die kann jede Art von Spiel entscheiden. Und momentan, glaube ich, geht es für ihn darum, irgendwie eine Formation zu finden, die einigermaßen Stabilität gewährleistet, damit die drei da vorne ihre einzige Klasse ausspielen können. Bislang ist es natürlich so, dass diese Mannschaft sich nur hinten noch nicht so richtig gefunden hat. Es gab natürlich jetzt auch noch diverse personelle Wechsel. Ein erheblicher Faktor könnte jetzt der Kauf von Emiliano Martinez als neuen Torwart sein, der einfach mit seiner Erfahrung da, glaube ich, in Form von der Organisation dieser jungen Mannschaft helfen kann. Aber dieses Spiel jetzt am Sonntagabend beim FC Arsenal, das ist natürlich dann schon so ein bisschen eine Reifeprüfung, wie Chelsea gegen einen absoluten Top-Gegner aussieht. Ich glaube, von der Klasse dieser Mannschaft können sie sicherlich etwas ausrichten, vor allem eben die drei vorne. Allerdings benötigen sie einfach eine andere Stabilität und eine andere defensive Sicherheit. Da haben sie bisher zu viele Fehler gemacht, aber vielleicht werden sie dann auch mit der Herausforderung am Sonntag wachsen.
Ja, und da wollte ich dich natürlich darauf ansprechen. Ich gehe davon aus, du wirst beim FC Arsenal zu Gast sein, wenn es gegen Chelsea geht. Die Argentinier hatten bei mir sowieso einen schweren Stand, mit Ausnahme der Diego Maradona-Jahre. Dann nach der WM 2022, wo sich Martinez so aufgeführt hat bei der Parade, da war er eh schon unten durch. Jetzt nach dieser WM war er noch weiter unten durch, wenn das überhaupt geht bei mir. Aber ist es tatsächlich, was der ist, scheint mir zu sein. Im argentinischen Trikot ist es immer. Ist er das auch im Verein, dass das ein richtiger, das ist einfach ein Kämpfer, selbst wenn er ein Torwart ist. Aber das ist für mich ist das jemand, okay, das ist ein Kämpfer, ich mag ihn nicht. Aber ich hätte jetzt nicht so wahnsinnig viel dagegen, wenn der SK Buntigammer Sturm Graz die 2,50 Euro aufbringen würde und sagt, du stehst bei uns im Tor. Weil ich glaube, dass der die Mannschaft, dass der die Verteidigung besser machen kann. Sehe ich das richtig, Sven?
Sagen wir es mal so, ich hätte ihn lieber in meinem Team als im gegnerischen Team. Und ich glaube, das sagt sehr viel aus über die Persönlichkeit Emo Martinez. Und ich glaube, dass es auch einfach auf die Konstellation ankommt, in welche Mannschaft er hineingerät. Und bei Chelsea, glaube ich, ist eben sein Charakter auch ein bisschen dieses Rustikale, sich nichts gefallen zu lassen und auch unberechenbar zu sein. Das, glaube ich, kann dieser Mannschaft einfach extrem gut tun, denn du hast da nur nicht so viele starke Charaktere wie ihn drinnen. So, ich glaube, dass die Spieler dankbar sind, dass sie so einen Rückhalt haben und da sehr genau zuhören werden und von seiner Erfahrung profitieren. Wenn du dir einfach nur seine Karriere anguckst, die ist natürlich jetzt im Clubfußball nicht so schillernd wie die anderer Torhüter, aber das, was er in den vergangenen Jahren bei Aston Villa geleistet hat, das ist dann schon auch mit die Grundlage der Erfolge, die dieser Club gefeiert hat. Nicht zuletzt eben mit dem Europa League Sieg in der vergangenen Saison. Das, glaube ich, ist dann schon auch, wenn du dir dort die Leistung von ihm anschaust, aller Ehren wert. Natürlich ist er eine kontroverse Figur. Das hat auch Aston Villa zu spüren bekommen. Denn letztes Jahr wollte er schon zu Manchester United gehen. Dieses Jahr hat er früh klargemacht, dass er nicht beim Verein bleiben möchte. Das ist nicht einfach, damit umzugehen. Aber wenn du den eben in deiner eigenen Mannschaft hast, mit voller Motivation, dann, glaube ich, ist es sehr wertvoll. Und eins kannst du davon ausgehen, dass, wenn der da am Sonntag zum FC Arsenal geht, der wird da keine Angst haben. Der wird mit breiter Brust dort auflaufen. Und ich glaube, dass Chelsea in diesem Sinne nichts Besseres passieren kann.
Und wir wollen mal bitte nicht vergessen, dass Emo Martinez beim Stand von 2-2 im WM-Finale 2018, ich glaube, du warst, nee, 2022 natürlich, ich glaube, du könntest im Stadion gewesen sein, Sven, gegen Randall Kolumuani, das zu diesem Zeitpunkt völlig unverdiente 3-2 für Frankreich verhindert hat. Ja, also wenn Frankreich, ich mag die Franzosen sehr als Fußballnation, nicht ganz so sehr wie die Spanier, aber das war halt dann Martinez, der es gerettet hat.
Wenn ich mich richtig erinnere, war es, glaube ich, nicht nur die einzige Parade, die er in diesem Spiel gezeigt hat. Da waren noch ein paar andere dabei, die ebenso vorzüglich waren. Und natürlich hat er damals einen erheblichen Anteil daran gehabt, dass Argentinien dann im Elfmeterschießen gewonnen hat.
Ja. Sven in London, ich bin in New York. Wir suchen jetzt für die nächste Ausgabe noch jemanden in Sydney, damit wir wirklich ganz global, dann wird es allerdings schwierig mit der Zeitverschiebung, irgendwas zu finden, wo es allen passt.
Für alle heute, Einsendungen bitte für den Producer. Er wählt aus.
Genau. Steilpass@sportradio360.de. Schreibt uns bitte, wenn ihr in Sydney seid und über dieselbe Expertise verfügt, wie Sven heißt, das Einzige, was ich über den australischen Fußball weiß, ist, dass Thomas Broich dort mal gespielt hat. Und dann bin ich auch schon fertig. Pause in der Big Show 777.
Hier ist Silvio Heinevetter und ihr hört Sportradio 360.
Es ist die Big Show 777 und eigentlich dachte ich, dass ich mit Klaus Bellstedt Auge in Auge, Schulter an Schulter quasi, im Medienzentrum der USTA, des USTA Billie Jean King National Tennis Center ein bisschen plaudern könnte. Aber Klaus war so beschäftigt mit der Hockey-WM, Männer und Frauen, dass er zu Hause ist und ein paar Minuten Ruhe braucht. Guten Morgen, lieber Klaus.
Guten Morgen, lieber Jens. Ja, du hast es erfasst. Leider kein Tennis für mich dieses Jahr, sondern Nachwehen der Hockey-WM und des Titels für die Herren.
Ja, also zweimal hintereinander die deutschen Männer-Weltmeister geworden. Wenn man es jetzt global betrachtet, war der letzte Weltmeistertitel in Indien eher überraschend oder war es jetzt dieser, den sie in Belgien geholt haben?
Das war dann schon doch dieser, den sie jetzt geholt haben mit einer Mannschaft, die zum Beispiel den Verlust ihres ehemaligen Kapitäns Max Grambusch verkraften musste. Lukas Windfeder, auch noch jemand, der erfahren ist, der dann aufgehört hat. Also die Mannschaft ist eigentlich im Umbruch und André Henning hat es gestern auch nochmal gesagt in einem Interview, so richtig hat keiner dieser Mannschaft im Umbruch den Titel jetzt schon zugetraut. Dass sie es doch geschafft haben, ist, ja, wie soll ich sagen, so eine Fairy Tale und ein Meisterwerk an Teamleistung und taktischem Vermögen, mentaler Resilienz. Das ist nicht zu überbieten und deshalb auch so hoch anzuerkennen. Das war schon extrem, was die Jungs geleistet haben in Wavre über diese gesamten zwei Wochen hinweg. Du kennst dich ja auch ein bisschen aus im Hockey und weißt, was da auch immer so Kleinigkeiten am Ende Ausschlag geben können bei den Deutschen. Ich nehme jetzt mal deine die nächste Frage vorweg. Bei den Deutschen war es vor allem diese mentale, ja, ich habe es eben schon gesagt, Resilienz, die Widerstandsfähigkeit, die waren nach dem Finale so ausgelaugt. Ich habe die da natürlich dann entsprechend auch den Medien zugeführt und konnte mit allen dann auf diesen wichtigen Metern vom Pitch in die Mixzone persönlich sprechen. Und einige haben gesagt, ich kann gar nicht mehr reden. Ich bin so angestrengt, auch mental. Es war so eine unfassbare Anspannung in den letzten Minuten. Es war ja ein 1-0, also ein sehr knappes Ergebnis auch für Hockey, wo man auch sieht, wie dicht die Weltspitze da aneinander rückt und wirklich Kleinigkeiten entscheiden. Aber die waren eben, es wurde gar nicht so ausgiebig gefeiert, dann später schon noch in der Bar. Aber, ja, aber in dem Moment des großen Sieges waren alle eher irgendwie ja mental so leer, dass sie sich ganz viel ins Innere, im Stillen gefreut haben und auch viele es gar nicht fassen konnten, was sie eigentlich da geleistet haben.
Was mir gefallen hat, unter anderem außer dem Ergebnis natürlich, ist einfach, wie dieses Tor auch gefallen ist, dieses 1-0. Weil klar, beim Hockey hast du halt immer die Situation, dass die meisten, also nicht die, ja doch, ich glaube statistisch gesehen auch die meisten Tore nach Ecken fallen. Aber das war einfach eine grandiose, ja, man muss es sagen, Einzelleistung. Und das finde ich, das nicht das Tor ist Tor. Aber ist es nicht noch schöner, Klaus, wenn das Tor jetzt so fällt, wie es gefallen ist? Nämlich mit einem wunderbaren Alleingang, Torwart noch überspielt und dann reingelupft. Also mir hat das sehr gut gefallen.
Ja, das war auch von der Tribüne sehr schön anzuschauen. Aber sei dir sicher, und Michel Struthoff, der Torschütze, hat es mir dann auch gesteckt, wie sehr ihm das Ärmchen gezittert hat, sein dünnes Ärmchen. bei der Szene. Also das sieht so einfach und flockig aus und Michel ist ja jemand, der so einen niedrigen Schwerpunkt hat und eher klein ist, ein bisschen gedrungen und so ein typischer Zocker ist beim Hockey. Er hat schon gesagt, wie sehr das Händchen gezittert hat, das Ding dann noch rüber zu bringen, hat er unglaublich gut gemacht und ja, also trotzdem war er dann auch in dem großen Moment und alle wollten ihn natürlich dann als Schütze des goldenen Tores. Er hat gesagt, ja, geil, dass ich das Tor gemacht habe, aber die anderen Jungs, die Hochachtung, das war ja auch eines der Erfolgsgeheimnisse, das hast du ja sicherlich mitbekommen, dass diese Mannschaft, und André Henning hat es auch gesagt, nice für einen selber, aber noch geiler für die anderen. Also das haben sie so verinnerlicht, diese, ja, am Ende gab es ja ganz oft dieses Wort Liebe. Also sie haben wirklich so eine Traumreise während dieser zwei, drei Wochen dahin gelegt und die Wertschätzung für den anderen, das ist das, was André Henning, aber insbesondere auch Pascha Gademann, der Co-Trainer, der Spiritus Rector dieser Mannschaft, übrigens Cheftrainer bei Rot-Weiß Köln, wo ich glaube mindestens 7 oder 8 Spieler auch dann von Köln dabei waren, inklusive Staff. Das haben die der Mannschaft so eingewebt und das haben sie dann bis ins Finale und danach irgendwie durchgetragen. Ja, Teamsport, was soll ich sagen? Jens, wir beide lieben Tennis, aber der Teamsport ist auch schon schön.
Nee, das hat schon was. Und du hast jetzt den Namen André Henning schon öfter erwähnt. Sportinformationsdienst ist Lukas Krüger hier, dessen Schwester Hanna Krüger vor vielen, vielen Jahrzehnten mal bei Sportradar 360, nein, so viele, es ist wahrscheinlich ein Jahrzehnt her, aber wurscht. Und der Lukas kümmert sich A, beim Sportinformationsdienst auch um Hockey und B, ist aber auch, weil er selbst gespielt hat, interessiert. Und der sagt zu mir, du musst André Henning mal in deine Show bekommen, weil das ist so ein geiler Typ. Wie geil ist André Henning? Was macht ihn aus?
Ich helfe dir natürlich dabei, ihn zu holen, und er wird es bestimmt machen. Er ist ein unglaublich guter, ja, Zusammensteller von Teams, so würde ich es mal sagen. Also er kommt dahin, du weißt, die Struktur ist ja ganz anders als in den Niederlanden oder in den Belgien, wo die Mannschaften, die Nationalmannschaften ja praktisch wöchentlich trainieren, dann zu den Clubs gehen am Wochenende und dann wieder zu den Nationalmannschaften.
Nee, wusste ich nicht.
In Deutschland ist es genau das Gegenteil.
In
Deutschland ist es genau das Gegenteil. Genau, in Deutschland ist es genau das Gegenteil. Also die sogenannte dezentrale Nationalmannschafts, wie soll ich sagen, das Movement, die treffen sich eben nur alle paar Monate und machen dann einen Lehrgang übers Wochenende und dann gehen sie wieder in ihre Clubs. Und dann kommen sie zu den Großereignissen wieder. Und diese Herausforderung stellt sich André Henning mit einer unfassbaren Professionalität und sagen wir mal auch also geistigen Readiness, so um das mal so neudeutsch zu sagen. Der hat einfach ein unglaubliches Händchen dafür, Mannschaften zusammenzustellen, neue, also Deutschland hat ja, zweimal hintereinander U21 Weltmeister geworden. Das heißt, sie haben sowieso jeden Joker, den sie ziehen, der passt da erstmal spielerisch rein, aber der muss auch menschlich da reinpassen. Und das ist das, was André Henning, wo er eben genau drauf schaut, denn sein Ansatz, und das ist, glaube ich, auch spannend für deinen Podcaster, wenn du ihn dann mal hast, ist die Verantwortungsübergabe. Also er sagt nicht, das ist mein Team, er sagt immer, die sind das Team. Ich bin jemand eigentlich von außen. Er übergibt Verantwortung an kleine Gruppen, er lässt die in Gruppen auch zum Teil dann am Tag im Hotel zusammen sein und Sachen ausarbeiten und so weiter. Also unfassbar spannende Ansätze der Führung einer Mannschaft, die ja keine Profimannschaft ist, das muss man eben sagen. Und das ist eben sein großes Pfund, dass er eben in der Ansprache, in der Zusammenstellung, sicherlich auch im Taktischen, aber da kommt dann der Pascha dazu, Pascha Gardemann, der ist im Grunde derjenige, der an der Seitenlinie mit den Headsets steht und genau die alles von oben von seinen Analysten eingesprochen bekommt und dann das Team auch auf den Platz steuert. André ist im Hintergrund, hält sich zurück, er macht auch die Motivationsansprachen in der Kabine, aber das macht vor allem der Pascha.
Okay, sehr, sehr spannend. Jetzt ist natürlich immer der Klassiker, wenn Deutschland Basketball-Weltmeister wird, dann heißt es, jetzt geht's aber los in Deutschland mit Basketball, in Deutschland wohlgemerkt. Und die Eishockeyspieler gewinnen Silber bei Olympia 2018, jetzt kommt aber der große Eishockey-Boom. Da machen wir uns jetzt mal überhaupt keine Illusionen drüber. Es gibt in Deutschland, wie wir wissen, Standorte, wo Hockey seit Jahrzehnten populär ist, wo es betrieben wird. Mannheim, Köln, Hamburg, teilweise auch in Berlin, München, ein bisschen abgefallen. Ja. Gibt es irgendwo ein zartes Pflänzchen, Klaus, wo man sagt, okay, neben diesen etablierten Standorten, aber es gibt, dass es so kleine gallische Dörfer auch irgendwo gibt, wo sich vielleicht was entwickeln könnte, vielleicht eben auch im Windschatten dieses Erfolges.
Ja, das ist die große Frage, die wir jetzt gerade eben auch nochmal diskutiert haben. Ich habe eben auch nochmal das Presseclipping, das darf man dann ja auch als Pressesprecher, die undankenswerte Aufgabe, das nochmal zusammenstellen, aber in dem Fall macht es natürlich Spaß, weil ich die Sachen, die heute groß in den Medien sind, übrigens bei allen Meinungsführermedien von der SZ über die Zeit bis zum Spiegel und natürlich auch Bild und so weiter, haben alle da eingeschenkt. Aber jetzt ist ja die Frage, die hinter deiner steckt, ist ja auch, wie kann man den Hype dann auch hochhalten? Also sicherlich hast du dann recht, es darf nicht nur in den Standorten gehen, wo Hockey sowieso eine große Rolle steht. Also ich denke, Mannheim, ich weiß nicht, ob du es eben genannt hast, wenn nicht, dann würde ich das schon auch nochmal nennen, Mannheim mit einer starken Bundesligamannschaft, auch Düsseldorf, auch Krefeld, NRW hat natürlich ein großes Potenzial. Was ich sagen kann, ist, dass der Standort Mönchengladbach, also dort, wo der Verband sitzt, extrem aufgewertet wird mit dem Bau einer Sportschule, also Home of Hockey. Germany wird das mehr und mehr mit Trainingsmöglichkeiten, mit Kunstrasen, auch Indoor und so weiter. Also das wird State of the Art, sagt man, glaube ich, so schön, wo du gerade in New York bist. Darauf, also ein sogenanntes Nachwuchsleistungszentrum auch wirklich zentralisiert, so wie es die Belgier und die Holländer dann auch machen. Ja. Dem strebt Deutschland nach und hinterher die Partner sind da, die Sponsoren gibt es, aber es ist still a long way. Trotzdem muss ich sagen, so ein WM-Titel tut natürlich gut. Und wenn man auch immer sagt, es ist die Bubble, und wenn man jetzt sagt, ja, wer war denn jetzt eigentlich in Wavre da im Stadion? Ja, das ist dann, wenn ich ehrlich bin, doch die Bubble in der Bubble. Also Friends and Families und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich in Wavre da abends im Restaurant gewesen wäre, gesagt hätte, hier, morgen hast du Lust auf zwei Karten, WM-Endspiel Hockey. Keine Ahnung, ob die gesagt hätten, ja, nehme ich sofort, oder wahrscheinlich eher meine Vermutung, hab was anderes vor oder so. Also ja. das ist die große Challenge, raus aus dieser Bubble, jedes Mal wieder nach diesen großen Ereignissen. Ich habe das Gefühl, auch durch Magenta, die ja Partner sind und alles übertragen haben, ist auf jeden Fall Bewegung da und auch Konkurrenz. Das ZDF hat auch kurz gezuckt, ob sie das übertragen sollen, noch das Endspiel haben sie dann nicht gemacht, finde ich schade. Aber klar, Öffentlichkeit. Und dann klappt es vielleicht auch mit mehr Aufmerksamkeit. Ne? Also es ist ja, du hast es ja gesagt, Basketballer und die Hockeyspiele, das sind die erfolgreichsten Teams in Deutschland im Moment. Mhm. Weit erfolgreicher als die Fußballer. Beide amtierende Welt- und Europameister.
Weit erfolgreicher als der SV Werder Bremen, zu dem auch noch eine Frage kommt. Aber dazu zwei Dinge, Klaus. Ich habe Mannheim natürlich absichtlich nicht erwähnt, weil Mannheim war ein Stachel im Fleisch des Münchner Sportclubs, solange meine Tochter dort noch gespielt hat. Das letzte in der Halle, es war die A-Jugend, wo im Finale dann der MSC in München, ich war Hallensprecher und Mannheim hat das gewonnen. Verdient, muss man sagen. Glückwunsch Jahre später noch, aber es ist immer noch ein Stachel im Fleisch. Und was natürlich auch wichtig ist, wenn du Magenta sagst, ist, glaube ich, und das macht Magenta ja auch, aber das machen alle, dass du eben auch in den sozialen Medien aktiv bist, ja, dass du diese kleinen Schnipsel, diese Tore, dass du einzelne Spieler rasch, und das ist halt, ich weiß gar nicht mehr, weil du sagst, das ZDF, ja, gut für die ältere Generation, aber ich glaube, das andere, Social Media, ist fast noch wichtiger, weil du eben dann mit diesen 30-Sekunden-Clips die Leute einfängst.
Ja, absolut. Und sie machen das sehr, sehr gut. Übrigens, der DHB macht es auch gut. Ich muss die eigenen Kollegen natürlich auch loben. Ja. Mit anderthalb Social Media Redakteuren dann dabei und permanent auf dem Pitch unterwegs und so weiter. Also die Uhr tickt immer schneller und man muss dranbleiben. Magenta macht es auch deshalb gut, weil sie exzellente Expertinnen und Experten haben aus der Hockeyszene, und die können sich natürlich auch nochmal anders verkaufen als Fußballexperten, ohne denen nahe treten zu wollen, die immer gleichen, wo wir ja auch oft uns drüber unterhalten und auch genervt davon sind. Also so eine Anne Schröder oder Charlotte Stapenhorst, hochdekorierte Hockeyspielerin, die sind einfach super in den Analysen. Da sitzt jedes Wort, das kriegen kaum Leute mit. Leider, aber es wird sich ändern.
Ja, da hoffen wir drauf. Ja, ein kurzes Wort noch. In Freiburg kann man verlieren. In Freiburg kann man verlieren, mehr sage ich nicht, Klaus. Oder muss man mehr zu diesem Spiel sagen?
Nee, also ich kann auch gar nicht so viel sagen, weil zeitgleich das WM-Finale im Hockey lief. Ich habe da mal raufgeschaut und 0-3 gesehen, und du hast natürlich eine gewisse Erwartungshaltung, einfach weil alles neu ist, und du könntest da, man könnte auch mal mit 3 Punkten starten, alle Mannschaften sind irgendwie noch nicht fertig eingebaut und gebaut. Trotzdem, man ist schon wieder in Bremen eher kritisch, was die Transferpolitik von Clemens Fritz angeht. Viele Laien und so weiter. Das alles sieht so aus wie letztes Jahr, dass die Mannschaft noch nicht fertig ist, wenn die Saison beginnt, oder erst nach 4 Spieltagen. Und dann hängst du eigentlich schon wieder unten drin. Also ich mache mich auf die nächste heiße Saison im negativen Sinne ready. Aber du kennst mich, es wird meine Leidenschaft nicht trüben. Und ich stehe natürlich jederzeit zur Verfügung mit Fansicht-Analyse, auch dir wieder etwas Schönes, Gutes zu tun. Ja, der SVW.
Ja, dann wenn Alex Schlager das Zepter übernimmt in Bremen, dann geht's aufwärts. Fantastisch. Ja, also, Hockey geht raus. Also, wenn euch jemand anbietet, 2 Tickets für ein Hockey-Bundesligaspiel, geht einfach mal hin. Es ist richtig lässig. Es ist eine ganz andere Community. Klaus hat ja von der Bubble gesprochen. Also, ich kenne das nur aus München. Ja. Die Leute, die da zuschauen, die kennen sich aus. Das muss man auch sagen. Ja, sind regeltechnisch viel firmer als ich zum Beispiel, der ich dieses Spiel über Jahrzehnte mit meiner Tochter angeschaut habe. Wenn man da fragt, warum hat der jetzt gepfiffen, dann lasse ich mir das erklären. Geht raus und schaut Hockey. Klaus, vielen, vielen Dank. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 777.